Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kiez-Report-Podcasts. Diesmal zu Gast die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Kerstin Richter-Kotowski. Und ohne lange Umschweife geht hier das Interview direkt los. Kerstin Richter-Kotowski ist in Berlin geboren, macht ihr Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Zehlendorf. Danach studiert sie an der FU Rechtswissenschaft und legt dort das erste und zweite juristische Staatsexamen ab. Kerstin Richter-Kotowski gehörte mit Unterbrechungen von 1992 bis 2006 dem Abgeordnetenhaus von Berlin an. Dort wäre sie vielleicht noch immer, wenn sie nicht 2006 in Steglitz-Zehlendorf Bezirksstadträtin geworden wäre. 10 Jahre später wird die Mutter eines Sohnes genau dort Bezirksbürgermeisterin. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie viele Sitzungen derzeit verschoben werden oder ausfallen, im Büro der Bezirksbürgermeisterin brennt aktuell fast immer Licht. Trotzdem hat sie Zeit für ein kurzes Gespräch gefunden. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen?
Oh, mir geht's bestens. Danke.
Ja, also hat sich Ihr Alltag durch Corona überhaupt nicht verändert?
Doch, natürlich hat er sich verändert. Was an der Zeit geht, ist, dass abends die vielen Sitzungen, abends natürlich Veranstaltungen weggefallen sind. Aber die Zeit ist sofort in Beschlag genommen worden durch viele Video- oder Telefonkonferenzen. Und es sind natürlich viele, die sagen, naja, ich weiß, du hast jetzt ja nicht so viel zu tun, dann kannst du dich ja mal um diese oder jene Sache kümmern. Das ist ehrlich gesagt nicht so, weil die ganz normale Arbeit ja darunter weiterläuft und die Sachen, die jetzt im Zusammenhang mit Corona zu organisieren, on top kommen.
Aktuell gibt es, also die Zahlen stammen praktisch von Dienstag, sind 78 gemeldete Fälle im Bezirk, also 474 insgesamt, aber 396 seien gesundet. Wie machen sich denn die Steglitz-Zehlendorfer?
Also was die Infektionsraten angeht, liegen wir eigentlich in einem guten Mittelfeld. Das, was mir natürlich besonders viel Sorgen bereitet, ist die Frage der vielen Pflege- und Senioreneinrichtungen, die wir ja bei uns im Bezirk haben, dass wir alles Mögliche unternehmen, dass die Ausbrüche eben halt gerade in diesen Einrichtungen nicht überhand nehmen. Das ist eine schwierig zu organisierende Sache und natürlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, wenn dann gesagt wird, dass man eben halt nicht mehr mit den Familien unterwegs sein kann, dass man nicht mehr spazieren gehen kann. Das sind ganz große Einschnitte, die im Augenblick passieren. Natürlich mit dem Blick auf die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner, aber sie sozial natürlich enorm treffen. Und hier einen Ausgleich zu finden, das ist das, was mir im Augenblick am meisten Sorgen bereitet.
Gibt es denn da konkrete Lösungsansätze, wie der Bezirk versucht, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen zu helfen?
Naja, wir reden ja jetzt nicht nur von denen in den Pflegeeinrichtungen, sondern wir haben ja auch relativ viele Senioren und Senioren, die bei uns im Bezirk zwar versorgt werden durch Pflegedienste, aber eben halt noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Und die entsprechend zu unterstützen und das ist etwas, was mir besonders am Herzen liegt. Wir haben hier eine Seniorenhotline in Corona-Zeiten, gerade auch über das Sozialamt organisiert, über die Ehrenamtlichen, die dann auch möglichst Kontakt zu denen halten, die eben halt jetzt dann in den Wohnungen sind, möglichst zu Hause bleiben sollen, aber natürlich auch versorgt werden müssen. Und da meine ich nicht nur Lebensmittel oder Medikamente, sondern vor allen Dingen auch seelisch, dass sie eben halt die Möglichkeit haben, auch mal mit jemandem zu reden und nicht nur den Fernseher ständig anzuhaben. Das ist eine große Herausforderung. Und diese soziale Verarmung, die im Augenblick stattfindet bei diesen Menschen, das ist sehr, sehr schwierig. Sie wissen zwar, dass sie zu Hause bleiben sollen, aber ihnen fehlen natürlich ihre sozialen Kontakte vielfältigster Art.
Das heißt, in dem Bereich merken Sie auch, dass da ein höherer Bedarf sozusagen oder ein höherer Anlaufpunkt ist, von den Bürgern tatsächlich dann auch sich ans Bezirksamt zu wenden?
Ja, das tun sie. Wir haben also einen Flyer aufgelegt, den wir in Arztpraxen ausgelegt haben, wo auch auf die Hilfsangebote nicht nur des Bezirksamtes, sondern ja auch anderer Institutionen aus dem Bezirk hingewiesen wird, um eben halt eine möglichst breit gefächerte Nachbarschaftshilfe, aber auch Hilfe Angebote auch dahin zu bringen, wo die Menschen sie brauchen, stellen allerdings fest, dass natürlich auch nicht alles da ankommt. Also wir haben im Augenblick mehr Angebote als diejenigen, die die Angebote in Anspruch nehmen.
Es gibt ja in verschiedenen Bezirken, zum Beispiel, also in zwei Bezirken, soweit ich weiß, in Neukölln und in Tegel, sogenannte Clearing Points, wo Leute Corona-Tests machen können. In Steglitz-Zehlendorf gibt es das nicht. Die FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung wünscht sich das und hat da eine Corona-Anlaufstelle in Dreilinden ins Gespräch gebracht. Wie sehen Sie denn das?
Also solche Anlaufstellen sind immer nur in Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung sinnvoll und richtig. Denn es ist jetzt nicht so, dass auch nicht in Neukölln so organisiert ist, dass derjenige, der ein Kratzen im Hals hat und sagt, oh, ich möchte jetzt mal wissen, ob ich Corona habe, in diese Drive-In-Stellen fahren kann. Sondern es sind immer Zuweisungen über die Hausärzte, die sagen, ja, hier macht ein solcher Abstrich Sinn. Diese Möglichkeit besteht auch in Steglitz-Zehlendorf, aber eben halt nicht in Dreilinden. Und mir sagt das Gesundheitsamt, mit den Zahlen, die wir im Augenblick haben, können wir mit unseren Kapazitäten, die wir in Steglitz-Zehlendorf erarbeitet haben, kommen wir gut aus. Das kann sich irgendwann ändern, dann muss man neu reagieren. Aber derzeit sagt mir das Gesundheitsamt, dass wir gut aufgestellt sind und die Möglichkeiten auch für die Abstriche hier bei uns im Bezirk haben. Das Problem scheint mir aber mehr, weniger die Frage der Abstriche, sondern dass es nach wie vor relativ lange dauert, bis die Ergebnisse vorliegen. Das heißt, die Laborkapazitäten im Land Berlin sind noch nicht in ausreichendem Maße aufgebaut. Das sagt mir also zum Beispiel auch das Waldfrieden, mit dem ich telefoniert habe, dass das nach wie vor eines der großen Probleme ist, dass es relativ lange dauert, bis die Ergebnisse da sind.
Was heißt relativ lange?
Drei bis fünf Tage, bis die Ergebnisse da sind. Das heißt in solchen Fällen, dass natürlich dann auch die entsprechende Quarantäne da ist. Aber vor allen Dingen erst, wenn das positive Testergebnis da ist, fängt ja die Nachverfolgung an. Also das heißt, mit wie vielen Personen hatte er oder sie, bevor der Abstrich gemacht worden ist, Kontakt? Und das heißt, dass das natürlich mit einer Verzögerung von 3 bis 5 Tagen dann erst passiert. Nicht nur, dass es dann schwieriger ist, die Nachverfolgung aufzunehmen und sich dann daran zu erinnern, sondern eben halt auch dann, dass die Kontaktfälle dann, die ja dann in Quarantäne gestellt sind, in den 3 bis 5 Tagen ja noch normal unterwegs sind, weil sie ja von nichts wissen.
Normal ist im Moment natürlich gar nichts. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass viele Sitzungen ausfallen, auch die BVV. Mal Hand aufs Herz, freuen Sie sich dann auch, dass Sie da manche Leute dann nicht sehen müssen? Die BVV ist ja doch immer auch, ich sag mal, häufig sehr emotional. Und gibt's da Leute, ohne Namen zu nennen, sind Sie froh, dass Sie die vielleicht jetzt auch mal, ist es so ein Detox, ist es ein BVV-Detox und sind Sie da vielleicht doch ganz froh?
Also man muss auf der einen Seite sagen, das Bezirksamt ist voll handlungsfähig. Wir haben einen beschlossenen Haushalt. Das Bezirksamt selber mit seinen, also meine Kolleginnen und Kollegen und ich tagen 2-mal in der Woche, also unsere normale Sitzung am Dienstag und wir haben jetzt eine Sondersitzung immer am Freitag. Ich habe eine Sondersitzung, also 3 Extrasitzungen pro Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, wo ich mit dem Krisenstab zusammensitze und die weiteren Entscheidungen für das Bezirksamt, aber auch extern für die Bürgerinnen und Bürger vorbereite, um sie dann mit dem Kollegium abzustimmen und dann auch für die Bürgerinnen und Bürger hier zu organisieren. Das heißt, wir sind hier voll handlungsfähig und wären auch jederzeit in der Lage, der BVV darüber Rechenschaft abzulegen.
Die Frage ist aber, sind Sie...
Das war es natürlich. Und insofern,
ich werde
die
das
Frage,
auf,
die Sie mir stellen...
Ich werte das als Ja.
Aber ja, Sie führen mich jetzt nicht zu einfach aufs Glatteis. Aber das, was natürlich wegfällt, und da sind wir mal ehrlich, sind natürlich die zusätzlichen Fragen. Und wenn ich die jetzt im Augenblick durch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch der anderen Abteilung nicht beantworten muss, sondern uns voll und ganz auf die Arbeit im Zusammenhang mit Corona konzentrieren. Und auch wir haben ja in den letzten 4 Wochen beim Stay at Home mitgearbeitet, indem wir ja auch unsere Belegschaft ausgedünnt haben. Also wenn ich dann auch noch 2 volle BVV-Sitzungen hätte bewältigen müssen mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, dann wären wir wirklich an unsere Grenze gekommen. Insofern ist es uns entgegengekommen. Wir haben uns auf die wirklich wichtigen Dinge im Bezirk natürlich konzentrieren können, hätten aber auch jederzeit darüber Rechenschaft ablegen können. Das haben wir am 19.04. in einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses auch getan, sodass die Bezirksverordneten auch ihre Fragen loswerden konnten im Zusammenhang mit dieser Sitzung. Ich glaube, wir haben damit ein ganz gutes Agreement getroffen, nicht zusätzliche Arbeit zu machen, aber trotzdem alle darüber zu informieren, was wir tun.
Super, ich werte das als ja. Frage nochmal jetzt tatsächlich ein bisschen spezifischer. Ist das nicht auch jetzt mit der BVV so, dass man merkt, dass man da vielleicht hätte die Digitalisierung auch da vorantreiben können? Also keine Ahnung, einen Videostream machen können. Alle machen jetzt Videokonferenzen. Ist das aber vielleicht ein Learning, dass man da das noch ein bisschen weiter ausbaut?
Ganz sicher, ganz sicher. Also das, was ich glaube schon, dass da ganz viel auch, also da insofern ist ja Corona auch mal was Positives, ja. Ich meine, muss man ja auch mal sagen. Also da das treibt im Augenblick ordentlich voran. Und diesen Rückenwind, den wir da spüren, den nehmen wir auch auf. Also derzeit ist es nicht möglich, die BVV aus technischen Gründen als Videokonferenz abzuhalten. Aus meinen Erfahrungen, ich meine, ich habe ja jetzt auch so einige Videokonferenz hinter mir, weiß ich auch nicht, ob eine BVV als Sitzung mit 55 Bezirksverordneten und einem Bezirksamt wirklich ein handelbares Format wäre, um es in einer Videokonferenz zu machen. Das, was man sicherlich machen kann, ist bestimmte in kleineren Gruppen Beratungen durchzuführen. Aber eine BVV hat ja einfach auch nochmal einen anderen Sinn. Und da komme ich zu dem Hauptthema. Das ist nämlich das Thema Öffentlichkeit. Wie organisiert man bei einer Videokonferenz eine entsprechende Öffentlichkeit? Und da finden wir noch keinen guten Weg. Aber ich glaube, dass auch für die Bezirksverordnetenversammlung, ich nehme mal so etwas wie eine Ausschusssitzung, ohne weiteres möglich wäre, auch im Wege der Videokonferenz, wenn wir es technisch könnten, zu organisieren. Was ein Problem darstellt, ist das Thema Beschlussfassung. Da haben wir noch keine richtige Möglichkeit zu finden, wie dann so eine Beschlussfassung, ob man das dann mit einem Umlaufbeschluss im Nachhinein nochmal untermauern muss. Was machen Sie, wenn der Umlaufbeschluss anders aussieht als das, was Sie bei der Ausschusssitzung aus der Diskussion heraus eigentlich als Abstimmungsergebnis festgehalten haben? Also da sind noch viele Fragen offen, bevor wir tatsächlich in eine Bezirksverordnetenversammlung als Videokonferenz, als Abstimmungsgremium tatsächlich gehen können.
Sie haben Rechtswissenschaft studiert. Ich nehme an, Sie werden eine Lösung finden. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Und ehrlich gesagt, das, was im Augenblick vorangetrieben werden muss, ist die technischen Möglichkeiten, die Voraussetzungen, die wir im Bezirksamt nicht haben. Und da bin ich guter Hoffnung, dass das jetzt hier einen ordentlichen Rückenwind gibt. Und ich werde gleich in die nächste Runde gehen, wo genau das auch wieder Thema ist.
Zu einem anderen Thema, um ein bisschen auch zu straffen. Sie mussten jetzt tatsächlich eine Traditionsveranstaltung, die Steglitzer Festwoche, wie viele andere Veranstaltungen eben auch absagen. Inwiefern hat Sie das
leider
geschmerzt?
Sehr. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Steglitzer Woche ist ja ein Highlight im Jahr für uns hier im Bezirk. Und das hat sehr geschmerzt, aber es gibt Situationen, die sind so, wie sie sind. Deswegen freuen wir uns alle gemeinsam auf das Jahr 2021. Wir haben die Steglitzer Woche, also es wäre ja dieses Jahr die 68. gewesen, abgesagt und haben gesagt, wir transferieren sie ins nächste Jahr. Das Datum steht auch schon fest und dann werden die 68. Steglitzer Woche im nächsten Jahr hoffentlich mit besseren Voraussetzungen als in diesem Jahr es derzeit sind, gefeiert werden können. Aber so eine Stieglitzer Woche Light oder nur mit einem Teil der Veranstalter und einem Teil des Bühnenprogramms. Ach, wissen Sie, das ist dann auch nichts. Also haben wir lieber gesagt, sagen wir ab. Das ist auch, glaube ich, was die Gesundheit für alle anbetrifft, das oberste Gebot der Stunde. Und dann freuen wir alle uns aufs nächste Jahr.
In wenigen Tagen werden die Spielplätze ja wieder geöffnet. Darauf haben sich die Bezirksbürgermeister berlinweit geeinigt.
Ja, morgen.
Genau. Mhm. Wie zufrieden sind Sie da mit diesem Beschluss, auch mit dem Blick auf die Parks in den vergangenen Wochen?
Ach, wissen Sie, es gibt ganz viel, was dafür spricht, die Spielplätze zu öffnen. Es gibt auch ganz viele, auch gute Argumente, die Spielplätze weiter geschlossen zu halten. Also deswegen habe ich mich aber hier in der Diskussion mit den anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und auch mit Rückkopplung mit den Stadträten, also hier bei uns Maren Schellenberg, die dafür zuständig ist, dazu entschieden und haben gesagt, wir öffnen die Spielplätze wieder. Allerdings auch mit der Auflage, dass der Mindestabstand eben halt vor allen Dingen auch bei Erwachsenen gewahrt bleibt. Sie werden schlecht kleine Kinder, die sich gerade um die Schaufel streiten, auf einen Mindestabstand bekommen. Aber es ist unsere aller Aufgabe, diesen Mindestabstand, wo auch immer geht, durchzusetzen. Das wird aber gerade auf den Spielplätzen nur mit ganz viel Selbstkontrolle und vor allen Dingen Selbstdisziplin der Menschen passieren können. Und ich setze darauf, dass das dann hier auch bei uns im Bezirk funktioniert.
Jetzt ist es so, Berlin ist eine internationale Stadt und auch Steglitz-Zehlendorf hat verschiedene Partnerstädte. Gibt es da aktuell auch einen Erfahrungsaustausch mit Bürgermeistern oder Leuten aus Verwaltungen aus anderen Bezirks- oder Stadtverwaltungen, zum Beispiel Brøndby in Dänemark oder in Cassino in Italien? Gibt es da irgendwelche einen Austausch?
Sagen wir mal, zum einen hatten wir ja für die Steglitzer Woche zwei Delegationen eingeladen, einmal aus Cassino aus Italien und einmal aus der Ukraine, aus unserer Partnerschaft in Charkiw. Das haben wir natürlich abgesagt, wobei die Italiener hatten von sich aus schon abgesagt, den Ukrainern haben wir dann abgesagt. Insofern jein, aber worüber ich mich sehr freue, ich war ja im Februar noch in Israel, weil dort eine große Konferenz stattgefunden hat und habe natürlich auch unsere Partnerschaft in Kiryat Bialik besucht, die mich eben halt für diese Konferenz in Tel Aviv auch eingeladen hatten und mich auch dorthin begleitet haben. Und da findet jetzt mehr auf der menschlichen Seite, also wie geht's euch, wie schafft ihr es, da findet ganz viel statt. Und warum ich mich auch sehr gefreut habe, unsere Partnerschaft Sderot hat sich gemeldet. Das ist unsere zweite Partnerschaft, in Israel ist und in den vergangenen Jahren ein bisschen schwierig war, immer wieder Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Wie Sie wissen, ist Sderot ja eine der Städte, die besonders dicht am Gazastreifen liegt und immer wieder auch Raketenangriffen ausgesetzt ist. Hier hatten wir auch immer wieder unsere Solidarität bekundet. Aber jetzt in der Corona-Krise hatte sich Sderot an uns gewandt und hat gefragt, ob sie uns hier in Steglitz-Zehlendorf helfen können mit ihren Erfahrungen, die sie eben halt auch bei der Bewältigung solcher Krisen haben. Ich habe ihnen sehr für das Angebot gedankt. Derzeit brauchen wir aber hier keine Hilfe. Aber manchmal ist es auch so, dass so eine Krise dann eben halt solche Kontakte auch wieder aufleben lässt. Und ich freue mich, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass ich auch mich mit dem Bürgermeister aus Sderot treffen kann.
Das klingt doch alles in der derzeitigen Zeit recht positiv. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Und zwar, als Politikerin muss man sich ja häufig schnell mit Entscheidungen auseinandersetzen und Entscheidungen auch treffen. Da macht man manchmal Fehler. Wie ist es denn grundsätzlich als Politikerin? Also ich habe nicht mal einen Fall jetzt im Kopf, sondern wie schwer ist es, Fehlentscheidungen als Politiker oder Politikerin heute einzugestehen? Weil man wird ja im Grunde mit jedem Wort, was man sagt, erstmal festgenagelt.
Das ist wirklich eine große Schwierigkeit. Also zumal einem ja heutzutage bei vielen Anfragen oder Befragungen gar keine Zeit gegeben wird, zum Beispiel Sachverhalte auch nochmal zu verifizieren, nachzufragen, Mitarbeiter zu fragen oder Ähnliches. Also es wird ja immer sofort eine Antwort erwartet. Und wenn Sie dann in einer solchen Situation nicht hundertprozentig wissen, wie man dann auch eine solche Entscheidung wieder zurückbekommt, das ist manchmal eine wirklich schwierige Situation. Also ich versuche in solchen Sachen zunächst einmal auch zu sagen, dass auch eine Politikerin nicht zwergallwissend ist, sondern immer ein gutes Mitarbeitendenstab haben muss und dass man auch manchmal einen Augenblick nachdenken muss, bevor man gewisse Entscheidungen trifft und sich auch beraten muss. Das ist der eine Block. Der zweite Block ist aber auch, dass ich finde, dass auch Politikerinnen und Politikern zugestanden werden muss, dass sie Fehlentscheidungen treffen oder auch vielleicht nicht Entscheidungen treffen, die auf Dauer standhalten, und dann bin ich ganz die allerletzte, die sagt, dann muss man auch den Mut haben und vor allen Dingen auch die Größe haben zu sagen, okay, das war falsch und ich muss jetzt eine andere Entscheidung oder etwas Neues treffen. Das ist im Leben so. Im Rückblick sind manche Sachen anders, als wenn man es in die Zukunft entscheidet oder entscheiden muss. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte bislang noch nie in meinem Leben eine Entscheidung als Politiker oder auch als Mensch zu fällen, die ich im Nachhinein so bereut habe, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken konnte.
Wir sind fast am Ende. Am Ende gibt es 5 knackige Fragen, wo ich um eine kurze Antwort bitte. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Und zwar starte ich mit der ersten Frage. Steglitz-Zehlendorf in einem Satz.
Der schönste Bezirk, den ich kenne.
Gibt es eine Straße, die Sie besonders mögen?
Nein, da gibt es ganz viele. Da kann ich nicht sagen, es gibt eine, die ich besonders gerne mag.
Haben Sie denn die beworbenen Radtouren selbst alle schon mal gemacht?
Zum Teil ja.
Welches ist Ihr Lieblingsort im Bezirk?
Ich glaube derzeit mein Rathaus.
Welche? Da muss ich nachfragen, weil Sie haben, als wir uns das erste Mal sahen, vom Rathaus Steglitz als Ihr Rathaus gesprochen. Da waren Sie noch Bezirksstadträtin. Ist es jetzt das Rathaus Zehlendorf?
Ja, das war eine der Entscheidungen, die mir am schwersten gefallen ist. Das wissen Sie, dass ich mein Rathaus Steglitz nach wie vor besonders schön finde. Aber ich bin in der Zwischenzeit auch hier im Rathaus Zehlendorf zu Hause.
Dann komme ich zur letzten Frage und bitte um eine ehrliche Antwort. Im nächsten Wegweiser durch den Bezirk, wird es da mehr oder weniger Fotos von Ihnen geben?
Genauso viele hoffentlich.
Super. Frau Richter-Kotowski, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Bleiben Sie gesund und vielleicht hören wir uns an anderer Stelle mal wieder.
Ich würde mich freuen. Ihnen auch. Ja, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
Das war das Interview mit Kerstin Richter-Kotowski, der Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Wenn du einen Vorschlag für einen interessanten Gesprächspartner aus dem Bezirk hast, dann schick einfach eine Mail an redaktion@kiez.report. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte bleib gesund. Auf bald!